free audio post-production by Alphonic.com.
Aficionado, der Filmpodcast mit Peter Sieben und Felix Lauritz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Aficionado Filmpodcasts. Und Peter, du bist ja auch wieder da. Und ich hab so eine Frage für dich, ne? Habe ich ja jetzt oft in letzter Zeit.
Du fängst direkt an mit einer Frage, verrückt.
Ich fange direkt an mit einer Frage. Und ich frage dich, Peter, was meinst du, die wievielte Folge unseres Podcasts ist das in diesem Jahr?
Die Frage, das ist eigentlich die Standardfrage, oder? Ich muss immer raten, die wievielte Folge wir haben.
Das macht die Frage ja nicht schlecht, ne?
Nee,
oder letztes Mal, ich habe dich auch gefragt, wie lange die letzte Folge her ist oder so. Aber jetzt frage ich dich, die wievielte Folge ist dieses Jahr?
Tja, dieses Jahr, ich würde sagen, wir waren ein bisschen faul in der letzten Zeit, aber es müsste schon in diesem Jahr die fünfte Folge sein.
Es ist die vierte.
Ah.
Weil unsere Batman Begins Folge am 13.12. rausgekommen ist. Unglaublich, ne? Guck mal, schon wieder ein Jahr her.
Ja, vier pro Jahr ist okay. Also ich sage wie jedes Mal eigentlich, dass das den Podcast ja nur irgendwie wertvoller macht, weil es ein Event ist und nicht wie jeder dahergelaufene Knüssel da irgendwie jede Woche einen Podcast rausbringt oder so. Und ich möchte aber auch noch was dazu sagen, weil...
Ja, bitte.
Das ist mir auch jetzt erst klar geworden. Es hat ja wirklich jetzt jeder Horst hat ja einen Podcast.
Ja.
Und ich möchte nochmal betonen, dass wir wirklich mit Aficionado der Filmpodcast Vorreiter sind, weil wir haben das schon gemacht, bevor alle anderen das gemacht haben.
Als es noch nicht cool war, ne?
Als es noch nicht cool war. Als klar war, das machen nur Idioten wie wir. Und das war, wann haben wir gestartet? 2014, glaube ich.
2016. Ich glaube, ja, 2016. Ich meine 2016. Hätten wir 10-Jähriges nächstes Jahr.
10-Jähriges. So, und das muss man halt auch mal sagen.
Ja.
Wir haben das gestartet. Wir haben da was losgetreten. Wir waren Early Adopter.
Ja, das ist wohl so. Also nicht early waren wir umsetzen dieser Folge, denn eigentlich haben wir gesagt, Peter, im September, ich habe nochmal nachgeguckt, am 16. September haben wir gesagt, du Peter, ich weiß nicht, ob du es gesagt hast, Mensch, Robert Redford ist tot, da müssen wir ja eigentlich mal was machen, ein Film mit Robert Redford, ne, anlässlich, um ihn zu ehren.
Total.
Und jetzt sind wir hier im Dezember 2025, 3 Monate später.
Genau, und statt der üblichen Weihnachtsfolge, fast hätte es Kevin Allein zu Hause gegeben, wird es jetzt die nachgeholte Robert Redford-Folge, weil man muss dann, natürlich muss man, wenn ein Schauspieler dieses Formats nicht mehr lebt, muss man das in diesem Podcast besprechen, das ist ja keine Frage.
Genau, und ich hab mir auch ein Getränk mitgebracht, ich weiß, ob du eins hast,
ich hab
anlässlich dieses Films, soll ich sagen, was ich habe, oder möchtest du es zuerst sagen?
Sag du zuerst.
Ja, ich habe hier einfach so einen Kaffee. Habe ich dabei.
Ach, gut, gut.
Weil ich finde, der passt sehr gut zum Film. Ist irgendwie ein Getränk, was viel getrunken wird.
Ja.
Ich habe es jetzt hier noch in meiner Karl-Marx-Tasse, wenn man das sieht hier. Es passt ja auch irgendwie so Macht in Frage stellen und sowas, ne?
Gut, gut. Also du hast
das
es ja einfach gemacht,
Zufall mit
aber
der
es
Tasse.
Passt.
Das ist mir gerade erst aufgefallen.
Ich habe, also ich könnte jetzt sagen, dass ich es ein bisschen vergessen habe, mir ein Getränk zu besorgen, aber ich habe doch noch eins gefunden, was tatsächlich gut passt, wenn man ein bisschen um die Ecke denkt, wenn man bereit ist, auch mal offen
okay,
zu sein,
ja,
und mal über den Tellerrand hinauszublicken. Bist du bereit dazu, Felix?
Ich bin sowas von bereit dafür.
Stark. Und zwar habe ich mache mal das Geräusch. Hast du gehört, was ich hier aufgemacht habe?
Es ist eine Dose auf jeden Fall, ne?
Es ist eine Dose, ganz genau. Und es ist eine, wir hatten das schon mal bei einem anderen Film, aber es passt diesmal auch sehr, sehr gut. Es ist eine Dr. Pepper Cola.
Ach, sehr gut. Aber jetzt erklär mal, warum die hier passt.
Genau, die passt aus mehreren Gründen. Erstens, Koffein. wie dein Kaffee ist natürlich auf jeden Fall passend zu dem ganzen Themenkomplex. Aber vor allem ist es so, dass wir hatten ja Dr. Pepper als Getränk bei Forrest Gump mit Tom Hanks, weil Forrest Gump die ganze Zeit Dr. Pepper Cola säuft. Und es gibt eine Szene in Forrest Gump, wo der Protagonist den sogenannten Watergate-Skandal sozusagen live erlebt, nämlich den Einbruf in das Watergate-Gebäude.
Er ruft die Polizei, ne?
Er ruft die Polizei. Das heißt, diesen Trick macht der Film ja öfter. Er ist mitverantwortlich für eine historische Begebenheit.
Ja.
Und da trinkt er natürlich auch wieder seine geliebte Dr. Pepper Cola. Und insofern passt es ganz gut.
Ja, also alleine für diesen geistigen Limbo ist es ein sehr passendes Getränk auf jeden Fall. Mhm. Und du hast jetzt ja auch schon vorweggenommen, um welchen Film es geht. Es geht um den Film Die Unbestechlichen, und zwar nicht den mit Kevin Costner aus den 80ern, wo es um die, ich glaube, Al Capone-Ermittlungen geht, ne?
Mhm.
Sondern um, ja, mit Robert Redford den Film zur Watergate-Affäre, ne?
Ganz genau.
Und vielleicht müssen wir noch mal ein, zwei Sachen irgendwie zu Robert Redford sagen, warum er so ein großer ist und wir heute irgendwie über ihn reden, ne?
Ja, man muss vielleicht noch, weil du es gerade schon angesprochen hast, es gibt noch andere Filme mit dem ähnlichen Titel. Ist wieder so ein typisches wir müssen irgendwann mal die Folge machen, wie dumm deutsche Titel sind von amerikanischen Filmen. Hier ist es auch wieder so, im Original heißt der All the President's Men und der deutsche Titel ist eben Die Unbestechlichen. Nur um da Verwechslungen schon mal vorzubeugen. Ja,
Robert Redford. Übrigens, was ich gelesen habe, in der DDR hieß ja Alle Männer des Präsidenten.
Ach, interessant.
Ja.
Sehr interessant.
Genau, also die haben es einfach stumpf übersetzt, was vielleicht auch nicht der beste Fall ist hier, aber ja.
Ja. Robert Redford, du willst Worte verlieren zu...
Ich finde halt, Robert Redford ist ja im Prinzip, und diesen Film haben wir ausgewählt, auch weil Robert Redford ja ein sehr politischer Schauspieler war, ne? Also er war ja so der große liberale Schauspieler Hollywoods, hat halt auch wie hier immer wieder Rollen auch verkörpert, die sich kritisch so mit dem Staat und der Macht auseinandergesetzt haben, ne? Also wir haben ja zum Beispiel noch die 3 Tage des Kondor, der kurz davor rausgekommen ist. Der Kandidat gibt's auch noch. Er hat sich öfter politisch positioniert gegen den Vietnamkrieg, gegen den Irakkrieg, hat das Sundance Film Festival aufgebaut, wo er da hier unabhängige Filme gefördert hat, so, ne? War auch nie einer, der im Mainstream bei den Studios war. Und der stand halt einfach sehr für Werte, Robert Redford. Stand für das liberale Amerika, stand dafür, Macht kritisch zu hinterfragen, auch so ein bisschen, ne?
Interessanterweise ist er anders als andere. Wir haben ja zum Beispiel mal in einer anderen Folge über Charlton Heston gesprochen. Ich glaube, bei Solid Green war es auch nie abgedriftet in irgendeine komische Ecke oder so. Also, Charlton Heston, der eben auch sehr politisch war in der Bürgerrechtsbewegung, auch mal eine Rolle gespielt hat und dann aber irgendwann im Alter oder so ein bisschen merkwürdig in so eine komische Ecke abgedriftet ist, mit auf einmal so ein Waffennarre geworden ist und so. Und ja, keine Ahnung, das passiert ja auch manchmal Leuten, wenn sie älter werden, die irgendwie mal Idole waren und für irgendwas gestanden haben, dass sie dann plötzlich so ein bisschen komisch werden. Und das war bei Robert Redford nie so. Das man ja auch
witzig,
auch mal
dass sagen. dass du Charlton Heston sagst, weil ich habe noch an Clint Eastwood gedacht, so ein bisschen als Kontrapunkt, weil beide sind ja welche, die in ihren Filmen in den 70er Jahren sich mit dieser Staatskrise auseinandersetzen. Ne? Da wird der Staat in New Hollywood sehr kritisch hinterfragt und seine Macht und der Zweifel am System ist da und Robert Redford in seinen Filmen glaubt aber an die kritische Auseinandersetzung, so ein bisschen auch an die Selbstheilungskräfte, ne? In dem Fall durch Journalismus und Clint Eastwood in seinen Filmen ist halt eher so Advokat für dessen Versagen, der dann in Dirty Harry so zur Selbstjustiz greift, ne? Wo die Justiz und die Systeme nicht funktionieren und letztlich die Selbstjustiz der Ausweg ist, ne?
Ja, guter Punkt. Also man kann sagen, ich meine, Robert Redford kommt ja eben auch aus dieser New Hollywood-Ära oder ist da besonders groß geworden oder so. Und finde ich einen guten Punkt, wenn man an andere Filme aus der Zeit denkt, zum Beispiel Taxi Driver, haben wir auch schon drüber gesprochen, der ja auch eher fatalistisch mit diesem Thema umgeht oder mit Politik umgeht und so. Und insofern kann man sagen, dass Redford, was das betrifft, was sein politisches Tun betrifft, eher immer auf der Seite desjenigen stand, der vielleicht ein bisschen optimistischer auf alles blickt.
Genau, und es gibt ja auch bei Eastwood oder anderen Filmen gibt's ja auch diese Glorifizierung der Selbstjustiz. Das ist ja bei Taxi Driver nicht so, ne? Aber bei Dirty Harry ja schon ein Stück weit. Oder bei so Filmen wie Ein Mann sieht Rot, ne? Mit Charles Bronson.
Ja,
da
ja,
gibt's ja, findet ja schon eine Glorifizierung der Selbstjustiz statt. Und genau, also ja, guter Punkt nochmal dazu.
Jetzt der Film.
Der Film, und ich habe noch eine Frage an dich, weil ich habe da sehr viel drüber nachgedacht. Worum geht's in dem Film in Die Unbestechlichen?
Es geht, glaube ich, es ist eine gute Frage, denn der eigentliche Skandal, also der Watergate-Skandal, steht ja nicht unbedingt im Vordergrund, aber es geht schon irgendwie um dieses diffuse Gefühl, dass der Staat irgendwie Dinge macht, die man nicht so richtig kontrollieren kann und seine Macht ausnutzt. Und es geht um, es ist ein Journalismusfilm, ne?
Ich würde nämlich auch sagen, ich hab noch darüber nachgedacht, können wir gleich drüber reden, weil so vieles so schwer verständlich ist, bis ich irgendwann gedacht habe, das ist eigentlich gar kein Film über die Watergate-Affäre,
sondern
eigentlich ein Film über investigativen Journalismus, ne?
Total. Also das spielt ja auch tatsächlich in der Handlung und in den einzelnen Szenen immer wieder eine große Rolle. Es ist ja irgendwie eine Abfolge von Szenen, in denen man sieht, wie ein investigativer Journalist im Idealfall arbeitet, was der da eigentlich so macht. Dann ruft er da mal an, dann trifft er sich mit dem, dann recherchiert er hier, versucht seine Story irgendwie an den Mann zu bringen, versucht die eigentliche Geschichte zu finden und so. Und ja, das stimmt schon. Es ist ein Film über Journalismus, weil in der Tat, was du sagst, ist mir nämlich auch aufgefallen. Watergate ist ja auch wirklich kompliziert, wenn man das jetzt nicht versucht, auf das ganz einfache Oberflächliche runterzubrechen. Und der Film macht es einem da auch nicht so viel einfacher und manchmal rafft man Dinge auch wirklich nicht so ganz. Aber es ist am Ende auch eigentlich egal, weil darum geht es nicht.
Genau, weil ich habe mir so oft beim Gucken des Films halt aufgeschrieben, das verstehe ich nicht, was ist das so? Und am Ende habe ich dann irgendwie festgestellt, das ist eigentlich auch egal, weil darum geht es eigentlich gar nicht, ne?
Stimmt, ja.
Generell zum Film, vielleicht genau Watergate-Affäre, muss man da noch was zu sagen. Da waren ja Leute, die aus dem Wahlkampfteam letztlich von Richard Nixon, dem damaligen US-Präsidenten, kamen, die halt, oder sein Team hat halt systematisch die Wahlkampagne der Demokraten sabotiert, halt auf vielen Ebenen. Und dieser Einbruch ins Watergate-Hotel, wo, glaube ich, das Wahlkomitee der Demokraten war, das war eigentlich nur ein Teil dieser Kampagne letztlich, ne?
Genau, das war so der Höhepunkt, dieser Einbruch ins Watergate-Gebäude, wo irgendwelche Leute, die offenbar fürs Wahlkampfkomitee von Nixon oder in dessen Auftrag unterwegs waren oder so, Wanzen anbringen wollten, Dokumente fotografiert haben und sowas. Und in der Folge sollte dieser Einbruch halt vertuscht werden, eben auch durch Nixons Team und so. Das ist der eigentliche Skandal. Und am Ende
Wurden halt zufällig von der Polizei erwischt, ne?
Dort genau, die wurden relativ zufällig, weil Forrest Gump angerufen hat, ja, wissen wir ja schon. Und am Ende ist Nixon halt zurückgetreten, ne? Als erster US-Präsident ist er so ein Impeachment sozusagen vorweg weggekommen und ist freiwillig zurückgetreten. Wünscht man sich heutzutage ja auch manchmal, aber es ist dann wohl nicht so.
Nee, das klappt nicht mehr so. Ja, und es ist auch irgendwie, diese Szenerie ist auch irgendwie ganz interessant. Es beginnt ja mit diesem Tippen der Schreibmaschine, ne? Und generell ist das Schreibmaschinentippen sehr präsent im Film, ne?
Ja, es ist alles, was mir sofort aufgefallen ist, es ist halt, du merkst halt, wie, im Vergleich zu einer Zeit, in der wir heute leben, wie man gearbeitet hat, als alles noch so dermaßen analog war. Also zum Beispiel, wenn jetzt einer von den beiden, es geht ja um zwei Journalisten, Bernstein und Woodward, die diesen Watergate-Skandal aufdecken über Jahre. Und wenn die jetzt mal irgendwie so eine Information, auch so eine Grundinformation brauchen, wie zum Beispiel, wie heißt nochmal das und das Gesetz oder wer ist nochmal der und der Beamte oder so, würde man ja heute in aller Regel einfach googeln und die arbeiten halt in der Redaktion, in diesem Großraumbüro und dann fragen die halt die Sekretärin, ob die das gerade zufällig weiß oder müssen es nachschlagen in irgendeinem Buch, müssen ins Archiv gehen und solche Sachen und das allein ist schon ganz spannend und dazu eben, wie du sagst, immer dieses hektische Tippen der Schreibmaschine und so, das versetzt einen schon direkt in so eine bestimmte Epoche.
Ja, und auch dieses, wenn sie irgendwie einen Namen hören von jemandem, dann können sie auch nicht einfach im Internet nachgucken, wer das denn ist, um ein paar erste Informationen zu haben, sondern müssen irgendwie halt wirklich schwierig recherchieren halt, wer das ist, weil die Quellen nicht einfach da liegen. Ne?
Mhm. Mir ist aufgefallen und mir sind zwei Sachen aufgefallen oder ich habe eine Theorie. Mhm. Und zwar fand ich manchmal, dass manche dieser Recherche diese Recherchepunkte, dass sie manchmal ein bisschen zu langatmig waren. Dann wird dann nämlich hier bei dir telefoniert und dann wird dann da noch was besprochen und so. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich habe den Film jetzt mal auf Deutsch geguckt, ich habe den irgendwo gestreamt Und da gibt es zwischendurch, ich weiß nicht, ob das bei deiner Fassung dann auch so war, so Szenen, wo plötzlich nur noch auf Englisch gesprochen wurde.
War bei mir, ich hab's auf DVD gesehen, aber ja, war bei mir auch so, ja.
Und dann sind das ja Szenen, die offenbar in der ursprünglichen deutschen Fassung rausgeschnitten worden sind. Und ich frage mich, ob man das genau aus dem Grund gemacht hat, dass man irgendwie gesagt hat, ja, der deutsche Zuschauer, den interessiert das vielleicht nicht und so, lass uns das mal rausschneiden.
Es sind ja viele Szenen genau diese Detailrecherche halt beinhalten und diese Kleinstarbeit und dieses Klinkenputzen. Weil ich meine, das muss man auch sagen, es ist schon ein bisschen eine realistische Darstellung von Journalismus, weil irgendwie gefühlt die Hälfte des Films hängen die irgendwie am Telefon.
Ja, total.
Ja, genau. Und telefonieren irgendwelchen Leuten hinterher, versuchen irgendwelche Statements einzuholen und so, ne?
Ja, genau. Und so ist es ja. Also das ist ja irgendwie das Geschäft und insofern tatsächlich schon fast dokumentarisch, kann man sagen.
Es ist halt irgendwie, der Film fängt, also die erste Szene ist halt dieses Watergate Hotel, wo die dann festgenommen werden. Und dann geht's halt weiter im Gerichtssaal, wo diese Einbrecher quasi vorm Richter sind und der Robert Redford, also Bob, der den Bob Woodward spielt, ist halt da und teilweise auch schön, spricht er da einen an, der offenbar nicht deren Verteidiger ist, aber auch in deren Team ist. Der sagt als erstes, ich bin nicht hier. Da muss ich schon ein bisschen schmunzeln. Also.
Ja, manchmal wird es auch so ein bisschen, weiß ich nicht, dann ist das so ein bisschen drüber mit diesen, dieses Agentenflair oder so, was halt manchmal so aufkommt, oder?
Ja, ich finde, es geht aber ehrlich gesagt. Also es gibt ein, zwei Szenen, wo die dann auch so ein bisschen Paranoia haben, dass sie verfolgt werden. Das zeigt der Film aber dann schon relativ klar als Paranoia eigentlich, ne? So ein bisschen.
Ja, aber zum Beispiel nehmen wir diese Szenen, ich meine, ich wüsste auch nicht, wie es jetzt, also eigentlich war es gut gemacht, aber trotzdem fällt sowas halt auf, wenn Robert Redford den Deep Throat, also seinen Hauptkontaktmann oder so Informanten, trifft in der Tiefgarage, dann sieht man ja immer nur so ein bisschen dessen Gesicht oder so, weil er im Schatten steht. Und das ist schon irgendwie cool. Ja, keine Ahnung, es ist halt auch nicht realistisch.
Ja, keine Ahnung, man müsste vielleicht, also das muss man vielleicht auch dazu sagen, ne? Der Film basiert auf einem Buch zu großen Teilen, das Woodward und Bernstein, also die beiden Journalisten, selber geschrieben haben über die Watergate-Recherchen halt, ne?
Mhm. Du meinst, genau. Dass es hier und da eben natürlich auch so gewisse Bias gibt oder so, oder dass es gefärbt ist.
Ja, vielleicht ist die Darstellung einfach so, ich weiß es nicht. Also müsste man das Buch vielleicht mal lesen. Ich mag aber teilweise die Szenen erstmal, wie alles auf Zetteln erfasst wird, haben wir schon gesagt, und so Zitate, das ist ein solides Stück amerikanischer Journalismus, ne? Aber auch so diese Konkurrenz mit der New York Times, die ja die größere Zeitung ist, ne? Und wir sagen, ja, das ist das solide Stück amerikanischer Journalismus. Das hat die New York Times mal nicht, ne?
Ja. Ja, hier überhaupt immer dieser Wettbewerb, ne? Was haben die auf der Titelseite? Sind die schon weiter in der Geschichte als wir und so weiter? Aber auch schon, weiß ich nicht, also zu Beginn ist es ja noch für die beiden schwierig, ihre Geschichte überhaupt dem Chefredakteur zu verkaufen, ne? Dass das überhaupt ins Blatt kommt und so. Und das hat mich so ein bisschen erinnert auch an, also ein bisschen entfernt. Ich weiß nicht, ob du gelesen hast hier 100 Zeilen Lüge oder 1000 Zeilen Lüge von Moreno über den Relucius-Fall. Das weiß ich nicht. Man als Journalist ja manchmal vielleicht irgendwie denkt, man hätte da was, aber wenn man dann nicht seinen Vorgesetzten überzeugen kann, dass es eine Geschichte ist, dann wird es halt schwierig. Und das ist ja manchmal absurd. Wer weiß, wie viele Geschichten auf der Straße liegen oder so und nie erschienen sind, weil irgendein Chefredakteur gesagt hat, nee, mach mal nicht.
Was ich ganz interessant finde, ist so der Unterschied zu Deutschland. Es gibt ja in USA diese sehr strenge Trennung zwischen Reporter und Redakteuren, auch bei der Zeitung. Das ist in Deutschland nicht so üblich, also dass es Reporter gibt, die schreiben die Geschichten, recherchieren und der Redakteur entscheidet halt irgendwie darüber, was ins Blatt kommt und sowas, ne?
Genau.
Und redigiert die Texte und sowas, ne? Das ist ja auch ganz interessant, weil als die Geschichte noch nicht ganz so groß ist, müssen sie immer ihren Redakteur erstmal davon überzeugen, dass sie was darüber machen können.
Genau, das meinte ich ja gerade. Und dann gibt's ja auch diese Redaktionskonferenz, wo diese Redakteure zusammensitzen und der Lokaltyp versucht auch noch schüchtern seine Geschichte unterzubringen und so. Das ist eigentlich ganz amüsant. Da übrigens auch wieder Teile von dieser Konferenz sind auf Englisch, weil man wahrscheinlich gedacht hat, was soll man jetzt hier die Leute belästigen mit irgendwelchen Redaktionskonferenzen? Lass uns das mal rausschneiden. Ganz interessant.
Wobei ich eigentlich die Darstellung der Redaktionskonferenzen gar nicht schlecht fand. Ne? Also mit dem Zynismus immer, der da der da umgeht, das ist ja schon gar nicht unrealistisch, ne?
Ist sehr, sehr nah dran, muss man sagen. Ja.
Genau, und wie du schon sagst, ist es ein bisschen konspirativ, aber immer nur diese Deep Throat-Geschichte halt, ne? Dann sagt er hier, wenn sie mit mir sprechen wollen, dann hängen sie das rote Fähnchen raus auf den Balkon, ne?
Aber das ist schon krass, wenn man sich das vorstellt, das ist, also wenn das möglicherweise so gewesen ist, was
ja sein
kann. Ich
denke mal, das wird wirklich so gewesen sein, weil das ist zu explizit irgendwie, um sich das auszudenken.
Ja, weil es wahrscheinlich auch wirklich gefährlich war. Ne? Also inzwischen, ich glaube 20 Jahre oder nee, 30, 40 Jahre, 30 Jahre später ist herausgekommen, wer dieser Informant war, irgendein FBI-Mann.
Ja, Mark Feld, so ein FBI-Agent.
Mark Feld,
ne?
Genau. Ja. Und ja, da stand wahrscheinlich wirklich richtig viel auf dem Spiel bis hin zu persönlicher Sicherheit. Ne? Insofern.
Genau. Ja, und es ist ja auch immer schön, wie der Film das ja darstellt bei den ganzen Leuten, die in diese Geschichte involviert sind oder die auch am Rande was mitbekommen haben, die Informationen haben, wie groß dann später vor allem die Angst ist, irgendwas zu sagen und dafür Ärger zu bekommen oder irgendwie die dann Folgen fürchten. Am Anfang ist es noch so, dass die Leute dann irgendwie dann was erzählen, aber als dann immer klarer wird, dass das eine heikle Geschichte ist und auch der Druck wahrscheinlich von Leuten aus der Administration sehr hoch wird, da werden die ja dann ganz ängstlich und sowas. Ne? Da gibt's ja auch immer die Szenen, wo sie sich dann die Abfuhren abholen von Leuten, die nicht reden wollen. Ne?
Ja. Ja, und ich fand's teilweise aber auch irgendwie bemerkenswert, wie die ja teilweise auch Menschen ein bisschen dazu gebracht haben, Dinge zu sagen, die sie eigentlich nicht unbedingt sagen wollten. Also ich denke jetzt an diese, zum Beispiel diese Sekretärin Kay heißt sie, glaube ich, oder so, die denen dann diese Liste von Namen gibt, die sie aus irgendeinem Grund müssen wir jetzt nicht näher beleuchten, aber brauchen für ihre Recherchen, die sie nur hat, weil ihr Ex-Freund da irgendwie involviert war oder so. Und es war halt für sie dann unangenehm, das zu machen. Sie hat ja am Ende auch nichts davon, weißt du. Am Ende werden halt die beiden Reporter gefeiert und dass sie aber auch entscheidende Hinweise geschiefert hat, interessiert ja nachher niemanden. Das ist dann auch wieder so ein bisschen fies, ne? Also ja, man feiert dann so diesen investigativen Journalismus, aber der hat dann eben auch so ein paar schmutzige Seiten, sag ich mal.
Ich finde das total interessant, weil da habe ich auch noch drüber nachgedacht. Und zwar, das sind ja Sachen, die oft in vielen anderen Filmen als sehr negativ dargestellt werden. Deren Methoden und auch deren, die sind natürlich auch ehrgeizig, die wissen, das ist eine dicke Story und die wollen natürlich auch diese dicke Story aufdecken und, ne?
Ja, klar.
Und diese Methoden, wie sie Leute überzeugen und wie sie dann arbeiten, denen noch irgendwie, das ist ja auch ganz oft, gerade der Bernstein nutzt ja oft so ein bisschen diese Columbo-Methode, ja, ich gehe jetzt gleich. Und dann, aber wie war das denn nochmal, ne? So. Und das würde in vielen anderen Filmen als eindeutig negativ dargestellt werden. Und hier ist es relativ neutral bis positiv halt. Mit Ausnahmen, ne, wo die andere Redakteurin so sagt: so, ja, ich bin ja kein Bluthund wie ihr, ne?
Ja, das stimmt. Aber es ist wie, also ich würde fast sagen, es ist halt wie so ein Werkzeug, wie ein Handwerk. Also das ist halt ja ein Handwerkszeug und das wird eben ganz nüchtern so dargestellt, dass die manchmal so in Graubereichen unterwegs sind, um ihre Story zu bekommen. Das finde ich auch einen wichtigen Punkt, den du gerade gesagt hast, dass es eben nicht nur so eine reine moralisierende Heldengeschichte ist von den tollen Journalisten, die den wahren Journalismus leben oder so, wie er sich in Reihenform vorgestellt wird, sondern dass die eben eigentlich auch eine geile Story wollen. Also das, was viele Journalisten eben antreibt, dass man die beste Geschichte haben will. So.
Ja, ja, genau. Und natürlich auch der Ehrgeiz, das dann ins Blatt zu bringen und sowas, das ist ja auch immer ne, in den Redaktionskonferenzen und so. Ne? Ich fand noch ganz interessant die Rolle von dem Chefredakteur, Ben Bradley, der ja auch, und ich finde, das ist dann, ja, es ist halt so ein Idealbild des Journalisten, finde ich, der Chefredakteur, der grundsätzlich ja immer sehr kritisch ist bei deren Sachen, sagt, nee, da müsst ihr nochmal nachrecherchieren, so bringe ich das nicht und prüf das nochmal nach, das ist mir nicht genug, der aber gleichzeitig die auch von der Kritik fernhält, ne? Oder der sie beschützt irgendwie, wenn wieder irgendwas war. Da wird ja auch klar, ein, zwei Mal haben sie auch so ein bisschen daneben gegriffen bei ihren Sachen, ne? Und dann sagt er aber, nee, da stehe ich dazu und jetzt strengt euch bitte an, dass ich das nicht zu Unrecht tue, ne?
Das stimmt. Ich weiß gar nicht, von wem wird er ich muss immer lachen, weil ich finde, dass der aussieht wie Günther Netzer so ein bisschen.
Jason Roberts hieß der.
Jason Roberts, okay. Ja. Ah ja, genau.
Hat übrigens auch den Oscar bekommen für den Film, als bester Nebendarsteller.
Korrekt. Ich glaube, vier Oscars haben sie bekommen, ne?
Ja, da müssen wir gleich nochmal drüber reden. Da gibt's auch noch einiges zu sagen. Es ist ein unglaublich ernster Film.
Ja,
ich habe mir irgendwann bei der Hälfte des Films aufgeschrieben, der erste Lacher, als die zu seinem Aufzug sind und Woodward zu Burns sind, da gibt es eigentlich einen Ort, an dem du nicht rauchst.
Ja, ja, genau, weil dann natürlich die ganze Zeit, übrigens gespielt von Dustin Hoffman, das haben wir komischerweise
Stimmt, haben wir noch gesagt. Gar nicht gesagt. Klar, Dustin Hoffman spielt den, ja, sicher.
Und ist auch ein bisschen ein ungleiches Paar, das macht es auch nochmal interessant. Mhm. Also Robert Redford, halt dieser recht große, blonde, total gut aussehende Schönling auch, ja, kann man vielleicht sagen. Schönling ist aber auch eine Sache, über die wir auch noch vielleicht kurz reden müssen, wenn wir über Redford als Person reden wollen. Mhm. Und dann eben Dustin Hoffman, klein, eher dunkelhaarig und so und raucht die ganze Zeit wie ein Schlot. Genau, das ist auch noch ganz interessant. Es ist ein super ernster Film, aber ich fand bis zum Schluss, dass er mich sehr unterhalten hat, auch wenn ich eben diese Momente hatte, wo ich nicht genau wusste, was da jetzt inhaltlich genau passiert oder so. Mhm. Das heißt, der muss auch gar nicht irgendwie, weiß ich nicht, so charmante Witzchen unterbringen oder sowas und funktioniert trotzdem sehr gut. Und was ich zu dem Thema noch sagen will, weil der, vielleicht wolltest du darüber auch noch sprechen, aber ich kann es ja schon mal vorweggreifen, der ist ja Teil von, oder ist ja zusammengefasst worden in so einer Art unfreiwilliger Trilogie, also diese sogenannte Paranoia-Trilogie. Mhm.
Regisseur meinst du?
Genau, von Alan Pakula, der eben noch zwei andere Filme gemacht hat, die auch im weitesten Sinne sowas wie Verschwörung oder so zum Thema hatten. Und durch diese Ernsthaftigkeit ist er eben auch irgendwie ein bisschen typisch für diese Zeit, ne? So von 76 ist der Film, also weiß ich nicht, so dieser Zweifel am Staat, Vietnamkrieg und so weiter und natürlich die Watergate-Affäre, die ja in der Tat da auch noch gar nicht lange her war und sowas. Und in den 70ern auf einmal so dieser große Zweifel an allem aufkam, nachdem vorher, weiß ich nicht, lange Jahre seit dem Zweiten Weltkrieg und so, dieser übergroße Patriotismus und der Glaube an Amerika und so, dies, das, da einfach immer ein Thema war, die Gesellschaft jetzt auf einmal zweifelt so. Und dafür ist der Film eben auch so ein bisschen ein Indikator.
Ja, wir hatten da ja auch in unserer New Hollywood Trilogie, in unserer eigenen Trilogie auch drüber gesprochen. Klar, es ist natürlich die Zeit, in den 50ern haben wir noch diese sehr patriotischen Filme, ne, mit patriotische Western mit John Wayne. Wobei, die gibt's natürlich auch ein paar, die ein bisschen kritischer sind. Und seit Ende der 60er erleben wir halt ein sehr kritisches Hollywood-Kino. Wir haben ja auch in der Zeit, ich glaube ein Jahr davor mit Robert Redford auch die 3 Tage des Condor, ne? Mhm. Wir haben Marathonmann mit Dustin Hoffman auch, Taxi Driver über einen Zusammenbruch des Systems oder auch mit Hoffman Asphalt Cowboy, ne? Mhm. Der nicht mit dem nicht mit der Administration sich kritisch auseinandersetzt, aber schon auf die Verlierer des amerikanischen Systems so blickt. Und da gibt's natürlich viele Filme. Taxi Driver schließt sich da ja auch letztlich an, ne?
Und übrigens auch alles recht ernste Filme, ne? Also wenn man jetzt mal irgendwie die Reifeprüfung ausnimmt, New Hollywood-mäßig oder so. Aber ansonsten alles schon eben sehr, sehr ernsthafte Filme, die jetzt nicht auf den Gag oder so zielen.
Genau, und da schließt dieser Film natürlich auch ein, ne? Also auch ja letztlich die Watergate-Affäre hat ja dieses Gefühl des Systemversagens und ne, dass da was schiefläuft, nochmal massiv verstärkt halt, ne? Weil wenn der Präsident sich an solchen Sachen beteiligt oder zumindest ja mit solchen Leuten in Verbindung ist oder solche Leute das für den Präsidenten tun, ist natürlich der Zweifel am System sehr groß, ne? Und letztlich der Fall, der hinter diesem Film liegt, hat es ja auch befeuert, ne? Mhm.
Ja, total. Wobei
man hier natürlich sagen muss, haben wir am Anfang auch gesagt, es ist natürlich so, dass man an die Heilungskräfte des Systems glaubt, halt in dem Fall durch den Journalismus, der diese Taten aufgedeckt hat und letztlich auch zum Rücktritt des Präsidenten geführt hat.
Ja, das stimmt. Aber sich auch immer wieder durchsetzen muss gegen Widerstände auch.
Genau.
Ne? Haben wir ja auch schon gesagt. Wenn der Redakteur nicht mitmacht, dann gibt's halt kein Happy End sozusagen.
Durch unglaubliche Detailarbeit halt letztlich auch. Da gibt's ja viele Szenen, wo sie auch sehr viel Detailarbeit machen, ne? Wo sie irgendwie alle Ausleihanfragen vom Weißen Haus aus einer sehr langen Zeit durchgucken, wie sie dann in dieser Bibliothek sitzen und diese Dutzenden oder hunderte Zettel durchgucken.
Manchmal ist es ein Film wie so ein Sachbuch. Also manchmal hat man ja, dass man so im Regal stehen hat, so ein großes Sachbuch, weißt du? Wo man manchmal so denkt, boah, irgendwie könnte das langweilig sein, aber ich nehme es jetzt mal aus dem Regal und dann fängst du so an, das zu lesen und dann ist es doch irgendwie cool, weil der Film so auch wirklich nüchtern ist, ne?
Ja.
Bis es sich dann zuspitzt. Also du hast ja eben schon gesagt, also wenn diese Paranoia bei denen tatsächlich aufkommt und es immer so ein bisschen gefährlicher wird sozusagen, dann wird es natürlich auch sehr thrillerhaft, auch von der Bildsprache her und so. Aber bis dahin allein schon diese ganzen Recherche-Details und sowas, das ist sehr, sehr dokumentarisch.
Wobei ich da halt auch nach wie vor sagen muss, mir ist es da schwer gefallen, den Recherchen wirklich zu folgen.
Ja, total.
Was, um wen, da sind ja irgendwelche Namen und irgendwann habe ich mir aufgeschrieben, gab es einen Kanutenbrief. Irgendwer hat einen Kanutenbrief geschrieben und es war eine große Sache. Man merkt, okay, das ist eine große Sache, man merkt, drum, hier passiert was wichtig ist, aber mir ging es zumindest oft so, dass ich es dann nicht so richtig verstanden habe, wer jetzt diese Personen sind und was der Kanutenbrief ist. Es sei denn, du erklärst es mir jetzt. Also.
Ich kann dir das gar nicht erklären. Ich frage mich auch, also ich nehme mal an, dass als der Film rauskam und gerade in den USA werden die meisten Menschen das auch noch besser verstanden haben, worum es da geht. Also da kann man ja einfach mal so leer stellen lassen. Die Leute können das dann selber füllen. Aber wenn man jetzt nicht total vertraut mit den Einzelheiten der Watergate-Affäre ist, was ja für die allermeisten Menschen heutzutage, die sich in Deutschland diesen Film angucken, gelten dürfte, dann wird's halt schwierig.
Klar, du hast recht. Also ich hatte nochmal nachgeguckt. Der Film ist, also das Buch ist 2 Monate nach dem Rücktritt erschienen und der Film, glaube ich, 2 Jahre nach Nixons Rücktritt. Ja. Da war das natürlich also noch alles noch sehr, frisch, sehr präsent. Ne? Es ist halt teilweise ganz interessant, wenn man sich auch bedenkt, dass damals der Deep Throat wirklich niemand wusste, wer er ist. Heute wissen wir es halt, ne? Aber da war es halt einfach nur Deep Throat und auch der Woodward wusste es auch selber nicht, wer Deep Throat ist. Und das ist natürlich ganz interessant, dass man heute irgendwie ein bisschen anders da drauf guckt, ne? Wenn man weiß, wer das ist, so.
Genau das, ja.
Was interessant ist, dass am Ende, wir sehen diese Recherche und so alles super detailliert und am Ende rennt der Film durch den Rest durch halt, ne?
Ja, das stimmt. Ich glaube vielleicht auch wirklich aus demselben Grund, den wir gerade schon genannt haben, vielleicht wollte man auch den Zuschauer, der noch genau wusste oder sich erinnert hat, wie das alles war, auch jetzt da nicht mehr langweilen oder so. Aber es stimmt schon, es ist schon auffällig.
Der Film endet dann damit, also sie bringen eine große Story raus dazu und dann sehen wir quasi noch Schlagzeilen mit den Daten, die auf so einer Schreibmaschine getippt werden, wie sich diese Watergate-Affäre weiter entfaltet und so. Und die letzte Schlagzeile ist dann halt der Rücktritt von Richard Nixon.
Ja, und das ist ja eigentlich auch ganz geschickt gemacht, weil wenn ich mir jetzt eine Netflix-Doku über das Ampel-Aus oder so vorstelle, dann würden die es wahrscheinlich genauso machen, ne? Dass man am Ende einfach das nochmal zusammenfasst und so einen Ausblick gibt, was dann eigentlich danach gekommen ist.
Was ich an dem Film mag, ist teilweise auch diese Ehrlichkeit, ne? Irgendwann, keine Ahnung, nach 2 Dritteln des Films, wollen sie dem Bradley, dem Chefredakteur, wieder eine Geschichte verkaufen und da hält er eine Ansprache und sagt sowas wie, ja, Leute, die meisten haben doch nie von Watergate gehört. Und irgendwie das auch in die Relation zu setzen, was ja oft das ist, dass Leute dann denken, das ist die wichtigste Geschichte und so weiter und da draußen interessiert das irgendwie, liest das irgendwie keiner halt, ne?
Ist es ein Mediending, sagt man dann.
Genau, zu dem Zeitpunkt war es das ja schon dann vielleicht, ne? Das fand ich halt ganz interessant und dann landen die ja auch nicht mit ihrer Geschichte auf dem Titelblatt, sondern nur irgendwie weiter hinten, weil der Chefredakteur sagt, nee, also das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen dünn, ne?
Kann man, also in der Rückschau ist es verrückt, aber in der Situation, ja. War dann halt so.
Sehr schön fand ich auch, dass der Chefredakteur dann später im Verlauf des Films immer nach Woodstein ruft.
Das ist auch nicht schlecht.
Muss man auch sagen, Woodward und Bernstein sind ja auch heute noch so die Aufdeckung der Watergate-Affäre ist ja auch heute noch so das Paradebeispiel für investigativen Journalismus. Und wahrscheinlich auch der Grund, warum Generationen von Leuten investigative Journalisten geworden sind. Ne?
Ja, wahrscheinlich. Also das, das wird Menschen geprägt haben und so. Und wie gesagt, es wird halt manchmal heute missverstanden. Ich habe es eben schon gesagt, dass die so dass die manchmal so von Moralisten herangezogen werden als die wahren Verfechter der vierten Gewalt oder so. Mhm. Aber das weiß ich nicht. Es gibt dann eben immer auch Graubereiche, nicht nur Schwarz-Weiß. Und am Ende ist es ein Handwerk, was die da ausgeübt haben und da war Ehrgeiz dahinter.
Gut ausgeübt haben, ja.
Natürlich, genau. Aber es ist auch ein Beruf von, wo Eitelkeit eine Rolle spielt und so. Und das bringt der
auf
Film
jeden Fall. Das wird ja auch klar. Das macht der Film ja auch klar. Und das finde ich auch gut, dass er auch klar macht. Die wollen natürlich auch eine große Geschichte haben, ne? Und da tun sie alles für. Denen geht's nicht nur um die Wahrheit, ne? Also auch, halt auch um deren Ehrgeiz. Was ich noch ganz interessant fand, genau, der Film basiert ja auf dem Buch, das die beiden selber geschrieben haben, das auch All the President's Men heißt. Darin hat der Woodward auch zum ersten Mal sein Treffen mit Deep Throat beschrieben. Also wahrscheinlich war es dann tatsächlich eine realistische Darstellung im Film. Und das Buch haben sie aber erst geschrieben, das fand ich ganz interessant, als Robert Redford sich bei denen gemeldet hat und gesagt, er möchte einen Film über die Watergate-Affäre machen. Und
ach,
das war für,
okay,
war für die dann wohl der endgültige, die Motivation, wie ich das Buch auch zu schreiben.
Ach, abgefahren,
und,
okay.
Und der hat sie wohl auch beeinflusst, dass in dem Buch eher um die Recherchen geht als um Watergate selber. Vielleicht da schon einen Film gedacht. $450,000 haben die Rechte gekostet. Der Chefredakteur war wohl kein großer Fan der Ben Bradley von dem Projekt, aber hat auch so gesagt, naja, besser, okay, wir nehmen Einfluss, als die machen irgendwelchen Mist. Das Buch kam 2 Monate nur nach dem Rücktritt raus, also wirklich sehr, sehr nah. Sie haben dann später nochmal ein zweites Buch darüber geschrieben, über die letzten Monate von Nixons Präsidentschaft. Das hieß dann Final Days. Ist auch noch verfilmt worden, aber dann mit einer anderen Crew halt.
Ja, und, lass mal nicht so viel über die Bücher reden, lass mal zum Film wiederkommen und zu Redford vielleicht.
Redford hat ja den Film selber produziert und so, war sehr engagiert und deshalb gab es auch einen Streit immer so ein bisschen im Nachhinein um das Drehbuch. Das Drehbuch wurde ja geschrieben von William Goldman, der selber auch Autor ist, und ja, der hat später gesagt, der Woodward hätte ihm sehr geholfen beim Skript und der Bernstein gar nicht. Der Bernstein hätte immer, der hatte damals eine Freundin, die war Autorin, Nora Ephron, und die hatten wohl ein eigenes Drehbuch auch geschrieben.
Okay.
Und haben das dann Robert Redford gegeben und gesagt, ja, guck mal hier, da kannst du doch bestimmt aus unserem Drehbuch was machen. Und der Redford war halt mit der Version vom Goldman nicht so ganz gefallen und hat sich das Skript dann angeguckt und das dem Goldman gegeben. Und der war halt wohl sehr, sehr sauer. Hat das so als feigen Betrug gesehen, fand das Skript scheiße, was der Bernstein geschrieben hat, und hat später wohl gesagt, dass der Bernstein sich da so geschrieben habe, als seien alle Frauen verrückt nach ihm gewesen.
Oh Gott.
Also ich glaube,
ja, so viel zum Thema Eitelkeiten beim.
Ja, und hat wohl fast nichts übernommen, mit Ausnahme von einer Szene. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, wo er diese Sekretärin austrickst, die da irgendwie den Anwalt vertritt.
Ja, ja, klar.
Der Bernstein möchte unbedingt zum Anwalt und die sagt immer, nein, hat leider keine Zeit, und jedem ist klar, dass es nicht stimmt, und er trickst sie dann aus und sowas, ne, mit so einem, und kommt dann ins Büro.
Er ruft dann
und diese Szene
an und lockt sie weg.
Genau, und die Szene ist halt komplett ausgedacht. Das hat der Bernstein sich ausgedacht für das Drehbuch. Genau, und es gab dann halt lange Streit, weil der Redford wohl behauptet hat in seiner Biografie, dass er und der Regisseur das Drehbuch rumgeschrieben hätten. Die Leute haben es später untersucht und da war wohl ziemlich klar, dass der Goldman wohl die Hauptarbeit gemacht hat. Genau, aber das zeigt ja auch, wie engagiert der Redford selber war bei dem Film halt, dass er der treibende Kraft in dem Projekt war.
Ja, für Redford selber war es ja auch nochmal ein erster Karrierehöhepunkt, kann man glaube ich sagen, ne?
Ich würde sagen, so als Schauspieler waren wahrscheinlich Mitte der 70er sein Höhepunkt.
Genau, der Clou,
ne?
War auch in der Zeit. Genau, wir hatten auch überlegt, ob wir den Clou machen in der Folge jetzt. Dann haben wir uns umentschieden, weil die Unbestechlichen vielleicht doch noch irgendwie ein bisschen Aktualität hat und weil es eben auch ganz gut passt zu Redford und Politik und sowas. Also ich würde sagen, dass so um die Jahre herum, also 74, 75, das war so wahrscheinlich dessen ja, das ist ein Peak.
Hat auch später noch erfolgreiche Filme gemacht.
Oder lass uns sagen, der Beginn seines Karrierepeaks, so muss man es vielleicht sagen.
Ich finde, er hat auch im Spätwerk noch gute Filme gemacht. Ich weiß nicht, ob du mal gesehen
Absolut.
Hast. All is Lost.
Welcher ist das?
Das ist der Film, wo er mit diesem Bötchen allein unterwegs ist.
Ja, hervorragend. Also ein Personenstück sozusagen. Und
genau,
den habe ich im Kino geguckt. Der war super.
Und ich fand auch seinen letzten Film ganz okay. Ich glaube, Ein Gauner und Gentleman hieß der.
Genau, es ist nochmal, der dreht sich der, oder schließt sich der Kreis zum Clou vielleicht so ein bisschen, ne?
Ja, genau, da spielt er auch so ein Gentleman-Gauner in den 60ern oder 70ern auf jeden Fall.
Ja.
Ganz interessant fand ich, dass Redford für die Rolle, hast du mal gelesen, wen er eigentlich zuerst für die Rolle von Bernstein haben wollte?
Nee.
Al Pacino war zuerst angedacht.
Okay, hätte natürlich auch gepasst. Wenn ich drüber nachdenke, finde ich Dustin Hoffmann deutlich besser, weil der ja auch so ein bisschen was, also Dustin Hoffmann sieht immer aus wie einer, der es so faustdick hinter den Ohren hat, und Al Pacino nicht so.
Ja, ja, ist vielleicht auch mit seinen Rollen so ein Asphalt-Cowboy, ne? Ist ja auch so ein gewisser Typ irgendwie, ne?
Ja, ja, ja.
Dustin Hoffmann hatten wir ja schon mal in die Reifeprüfung drüber gesprochen. Das war so sein großer Durchbruch, und hier muss man sagen, das ist so 9 Jahre später, glaube ich, da ist Dustin Hoffmann auch schon etablierter Star letztlich. Ne? Hat Little Big Man hat er mitgespielt, Papillon, also im gleichen Jahr kam, glaube ich, sogar der Marathonmann raus, also war ein etablierter Hollywood-Star zu der Zeit schon. Ne?
Aber man muss ja sagen, dass so richtig viel Raum für Schauspielkunst hatten die in dem Film ja auch nicht. Ne? Also wir haben ja
das
schon
stimmt,
gesagt, es wird immer gezeigt, wie sie, da telefonieren sie wieder, da recherchieren sie, dann hängen sie wieder am Telefon, und viel mehr machen sie ja eigentlich nicht. Also das ist jetzt nicht irgendwie, dass du da der, dass du zeigen kannst, dass du jetzt Method Actor bist oder so.
Guter Punkt, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber es stimmt, so die emotionale Bandbreite ist halt nicht groß.
Nee.
Das sind halt zwei Leute, die immer sehr fokussiert auf ihre Arbeit sind, sehr konzentriert sind. Aber wir erleben ja hier weder große Freude noch große Trauer oder sowas. Ne? Also Freude, genau. Klar, wenn man mal ein gutes Zitat bekommen hat, um die Geschichte voranzutreiben. Insofern hast du natürlich recht, hier wird nicht die große Bandbreite der Schauspielkunst abgefragt. Vielleicht sind sie deshalb auch nicht irgendwie nominiert worden für einen Oscar.
Ja, ja, denke ich nämlich auch, dass es da nicht so gepasst hat.
Auch aus dem Bereich Casting hier für den Chefredakteur, auch die wildesten Leute waren im Gespräch. Leslie Nielsen, das wäre im Nachhinein wild gewesen.
Das wäre ja fantastisch gewesen.
Das ist halt witzig, wenn man diesen Jason Roberts so als so diesen ja stattlichen All-American-Guy irgendwie vor Augen hat, mit den gut liegenden Haaren und so weiter und so fort, und sich dann so eine nackte Kanone Leslie Nielsen vorstellt.
Ich meine, der war natürlich dann auch nicht der nackte Kanonemann, so, aber ja. Trotzdem, also das ich könnte den Film dann heute nicht sehen, ohne, weil ich muss automatisch lachen, wenn ich Leslie Nielsen irgendwo sehe.
Und dann hatten wir noch Gene Hackman.
Ja, hätte sehr gut gepasst. Ja, ja.
Burt Lancaster.
Auch gut.
Schon ein bisschen wilder, Telly Savalas.
Okay, mit Glatze.
Weiß ich nicht, ob er damals die Glatze schon hatte. Henry Fonda oder Anthony Quinn waren wohl im Gespräch noch.
Ja, der hat auf jeden Fall schon die Glatze. Henry Fonda, nee, der ist irgendwie nicht hart genug. Doch, obwohl Henry Fonda hätte es auch sein können.
Ja, das war auch, ja, ja. Und es gab wohl Absprachen auch, weil wir haben ja gerade gesagt, Hoffman war ein Star, Redford war ein Star. Und da musste man sich wohl einigen, fand ich sehr witzig, in den Trailern und in den Postern für den Film, da stand Dustin Hoffman über Robert Redford.
Ach.
Aber im Film selber im Credit steht Redford vor Hoffman. Da hatte man sich wohl darauf geeinigt.
Was das immer für Befindlichkeiten dann sind, ne? Aber klar, da geht's, genau. Da hängen ja dann auch manchmal Karrieren vielleicht dran.
Und das Arrangement hatten sie wohl übernommen aus dem Film Der Mann, der Liberty Valance erschoss, wo John Wayne und James Stewart sich das ähnlich aufgeteilt hatten.
Ah ja, okay, interessant.
Ja, genau. Und ich finde das ja immer großartig, wenn man überlegt, welcher Aufwand früher für so einen Film betrieben wurde, für ein Set, was heute viel irgendwie digital gemacht wird. Und damals war es halt so, die durften nicht in dem Newsroom der Post drehen, das hatten sie ihnen verboten. Und deshalb haben sie ihn nachgebaut und dafür 200 Schreibtische gekauft.
Ja, aber ist doch geil. Also
finde ich mega.
Es nervt mich immer so bei, also ich habe manchmal wirklich das, ich erzähle jetzt auch keine Neuigkeit, aber das Gefühl, dass im Moment nicht nur mehr digital und CGI eingesetzt wird, sondern dass da auch weniger investiert wird und dass deswegen immer beschissener aussieht. Also dieses Beispiel Herr der Ringe sah fantastisch aus und neue Filme, die auch CGI viel verwenden, sehen irgendwie scheiße aus, weil alles immer mit weniger Aufwand betrieben wird, weil es immer effizienter und kostengünstiger sein muss. Und dann ist das doch super, dass die, also genau solche Sachen machen doch so einen Film.
Ich liebe das cool. Auch total. Und wir haben dann extra auch beim gleichen Lieferanten bestellt, wo die Washington Post Schreibtische herkam. Und haben dann auch sich einen Original-Ziegelstein aus der Lobby geben lassen von der Post, damit sie den nachbauen konnten mit Fiberglas für die Requisite. Und haben sich auch dann Mülleimer Papier, alte Telefonbücher, weil das muss ja glaubwürdig alles sein. Da lag ja ganz viel Papier rum und so.
Ja.
Finde ich schon ganz gut.
Auf jeden Fall.
Zum Erfolg des Films, ja gut, kann man nur sagen, der Film war sehr erfolgreich. Ne? Also auch kommerziell hat irgendwie 70 Millionen Dollar eingespielt gegen Budget von etwas über 8. Und bei den Kritikern ist er auch gut angekommen. Also Roger Ebert, der damals noch fast jung war, hat dem Film 3,5 von 4 Sternen gegeben. Der Film lieferte die aufmerksamste Studie über arbeitende Journalistinnen und Journalisten, die wir je in einem Spielfilm zu sehen bekommen werden. Und es gelingt ihm glänzend, jene Mischung aus Erregung, Paranoia, Selbstzweifeln und Mut anzudeuten, die Washington Post durchdrang, als ihre beiden jungen Reporter einer Präsidentschaft nachjagten.
Ich hätte es nicht schöner sagen können.
Ja. Ganz interessant, woran ich denken musste, war noch, ich weiß nicht, kennst du den Film seit 10 Jahren als Spotlight?
Nee.
Ja, muss man gucken, da geht's auch um eine Aufdeckung eines Skandals, so ein Kirchenskandal. Da geht's auch sehr viel um investigativen Journalismus und da musste ich auch nochmal dran denken, dass das so ein Wiedergänger ist von diesem Film so ein bisschen.
Ja. Ja, keine Ahnung. Es ist ja auch mal irgendwie sonst, also Journalisten werden ja in Filmen sehr häufig nur als die fiese Meute dargestellt, die irgendwelche Leute belästigt und vor Türen steht und Leute sich da so durchkämpfen müssen und so. Und da sagen die immer nein, kein Kommentar und so. Insofern auch mal ganz schön, einen Film zu sehen, wo man nicht nur mit solchen Klischees irgendwie da operiert und so. Ist gut, selten.
Ja,
selten im Filmbusiness.
Und jetzt müssen wir eine Sache noch reden. Du hast es ja mit den Oscars gerade gesagt. Der Film hat 4 bekommen tatsächlich. Also bester Nebendarsteller haben wir gesagt, der Jason Roberts, der den Chefredakteur gespielt hat. Ja. Bestes Drehbuch, bester Ton, bestes Szenenbild, aber nicht bester Film.
Nee.
Und
da habe ich noch.
Ja, pass mal auf. Und das gilt nämlich als die größte Fehlentscheidung in der Oscar-Jury aller Zeiten. Es ist geworden. Oha. Wir gehen zurück an die zur ersten Folge Aficionado Rocky. In dem Jahr.
Ja, ist es eine Fehlentscheidung? Da haben wir schon mal drüber gesprochen.
Auch Taxi Driver leer ausgegangen. Die waren alle drei 1977 für den Oscar nominiert.
Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich finde es super schwierig. Also ich mag Rocky 1. Wir haben genau darüber gesprochen, wahrscheinlich in der ersten Folge. Es ist einfach ein guter Film. Und der war damals, ich glaube, wenn ich mir das jetzt vorstelle, der war einfach so super frisch. Also dieses frische Gesicht. Ich meine, die waren alle frische Gesichter und so, ne? Aber da kommt auf einmal Sylvester Stallone um die Ecke und so ein Boxfilm, dieser Underdog und so. Irgendwie war das auch, ist geil. Also, ja, schwierig.
Ja, also man hatte dabei diese Umfrage irgendwie 100 aktuelle Academy-Mitglieder, ne? Also Academy of Motion Pictures, die den Oscar auszeichnen, befragt. Und da war dieses Jahr als die größte Fehlentscheidung. Vielleicht ist es auch einfach so, dass man auch keine Lust hatte, so einen depressiven Film auszuzeichnen wie Taxi Driver und so einen schweren Film wie Die Unbestechlichen.
Also ich meine, es geht ja irgendwie, ich will den Film jetzt nicht schmälern, aber ich meine, beim Oscar muss es ja auch irgendwie um sowas wie Filmkunst gehen und so, wie ist ein Film gemacht. Und wenn ich jetzt mich hätte entscheiden müssen zwischen den drei Filmen, hätte ich ihnen auf keinen Fall Die Unbestechlichen gegeben, sondern dann wahrscheinlich Taxi Driver. Das ist für mich der stärkste Film.
Ich muss auch sagen, also ich finde, als reiner Film, so erzählerisch,
jo,
ist der sicherlich nicht so gut wie Taxi Driver.
Genau, weil es eben am Ende irgendwie ein Sachbuch als Film ist. Also nee, das stimmt nicht ganz, aber wenn es um Innovation geht beim Film und sowas und weiß ich nicht, auch Einsatz verschiedener Stilmittel und so, dann ist Taxi Driver von den drei Filmen auf jeden Fall der stärkste.
Genau, also wenn es um Film geht als Erzählung letztlich, ne, dann ist dieser Film, lebt natürlich auch von seinem Standing ein bisschen von dem historischen Anspruch, den er hat,
genau,
der Darstellung,
genau,
dieser Ereignisse und der Bedeutung, ne, die natürlich gut wiedergegeben ist. Aber es ist ja kein Film, der jetzt irgendwie, das muss man auch ehrlicherweise sagen, eine große Spannung erzeugt beim Zuschauer. Man weiß, am Ende wird Richard Nixon zurücktreten, das ist von Anfang an klar. Sie werden Erfolg haben mit ihren Recherchen und insofern ist halt keine Spannung, also nicht in dem Sinne irgendwie, dass man mitfiebert oder irgendwie groß davor hängt.
Muss ja kein Kriterium sein für einen Oscar, aber ich meine jetzt unter rein künstlerischen Gesichtspunkten oder so. Hat ja nicht so viel zu bieten wie Taxi Driver und auch meines Erachtens noch nicht mal so viel wie Rocky. Also insofern wäre mein Platz 3 Die Unbestechlich.
Bei Rocky ist es ja auch ein emotionaler Achtermann. Man fiebert mit diesem Boxer mit oder bei Taxi Driver denkt man, um Gottes Willen und sowas, ne? Und das ist hier nicht. Insofern vielleicht doch die richtige Entscheidung, zumindest nicht Die Unbestechlichen auszuzeichnen hier.
Glaube ich auch. Jetzt habe ich meine Dose leer und ich habe gerade nochmal gemerkt, ich muss das nochmal einmal sagen. Also, vielleicht können wir die als Werbepartner mal gewinnen oder so.
Ja.
Dr. Pepper. Dr. Pepper Cola schmeckt einfach wirklich
so außergewöhnlich. Ich habe natürlich auch noch im Keller 2 Dosen Dr. Pepper stehen, natürlich.
Diese 23 Flavors, die da drin sind und so, ist gut.
Also, wenn ihr uns hört, Dr. Pepper, wir sind bereit für einen Werbedeal.
Wir sind so käuflich, ist so unangenehm.
Ja.
Aber ich
also für Dr.
machen.
Pepper auf jeden Fall. Auf jeden Fall sehr käuflich, ganz klar. Ja. Okay, in diesem Sinne, wenn du nichts mehr zu sagen hast, Peter, ich habe nichts mehr zu sagen.
Nee, auf mich wartet ja auch eine inzwischen erkaltete Pizza. Ich muss den jetzt essen.
Die schmeckt ja eh besser.
Ja, lecker.
Also in diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Genau, frohe Weihnachten, guten Rutsch würde ich den Leuten vielleicht noch sagen, je nachdem, was sie es hören. Aber es ist ja sozusagen unsere Weihnachtsfolge.
So ist es. Bis dann.
Ciao.
Ciao.
Free audio post-production. Biophonic.com.